Ja, guten Morgen. Ich weiß nicht, wie eure Woche war. Hattet ihr so eine relaxte erste Ferienwoche? Jeden Tag am Pool oder im Schwimmbad oder im Garten? Oder eine Woche voller Action? Wir hatten Zweiteres. Wir haben am Montag haben wir einen Hundewelpen aus Oberösterreich abgeholt und jetzt haben wir einen neuen Rhythmus. Der beginnt irgendwie um 3 in der Früh und um 5.30 Uhr irgendwie sowas und es geht lange in die Nacht hinein und irgendwie, ja, das ist wie ein kleines Baby. Ja. Aber ursüß. Genau, alles neu, genau. Aber irgendwie dieser neue Rhythmus muss sich in die bestehenden Rhythmen auch irgendwie hineinfügen und so weiter. Und arbeiten alles drum und dran. Und ich merke, dass die Woche war schon für mich sehr intensiv. Ja. Das war schon, schon sehr, sehr, sehr irgendwie heavy. Ja. Und deswegen entschuldige ich mich bei euch, dass ich heute euch eine Predigt aus der Konserve bringe. Und zwar meine Lieblingspredigt, die ich gerne halte eigentlich. Weil sie uns ins Alte Testament führt, in das Buch Josua führt. Wir hatten damals, das ist schon lange, 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 lange her, da hatten wir in der Gemeinde Kakran so eine Serie sozusagen durch das Buch Josua durch. Und ich hatte dann diese Stelle und ich fand das echt, diese Geschichte, total faszinierend. Und so gesehen möchte ich heute mit euch eine kleine Zeitreise machen und stell euch mal vor, wir sitzen so vielleicht am warmen Sommerabend so am Lagerfeuer und ihr seid diesmal nicht bei euch zu Hause, vielleicht im Garten oder sonst am Sommerlager, auf Lagerfeuer oder sowas, sondern wir besuchen gemeinsam die Familie Kisch, die damals zur Zeit Josuas, vielleicht ein bisschen später, in Israel gelebt hat. Es sind so ein paar Jahrzehnte nach den Ereignissen, die im Buch Josua beschrieben werden. Wisst ihr, das Buch Josua, da geht es eigentlich darum, wie das Volk Israel das Land Kanaan in Besitz nimmt. Und für mich als Kind war das immer spannende Geschichten. Jetzt als Erwachsene weiß ich, dass das mehr als spannende Geschichten, weil eigentlich kann man hier miterleben, wie das funktioniert, wenn man quasi sie zeigen, was es bedeutet, als Nachfolger Jesu das neue Leben mit Gott in Besitz zu nehmen und welche Schritte es da braucht, ja, dass wir das, unser neues Leben, das wir in Jesus haben, in Besitz nehmen können. Und ich stelle mir so eine Szene beim Abendessen vor, die Familie Kisch beim Abendessen ums Lagerfeuer versammelt und der Jüngste der Familie ist ganz, ganz aufgeregt, ganz, ganz, ganz zappelig, weil seine Freunde und er haben heute eine Entdeckung gemacht. Du Papa, was ist denn das für ein Steinhaufen da im Jordan? Und der Papa strahlt von einem Ohr zum anderen und erzählt seinem Sohn die Geschichte, wie Gott das Volk durch den Jordan geführt hat. Da hat er damals ein reißender Fluss. Und sie erzählen, wie sie sich Gott anvertraut hatten und er den Jordan richtig aufgehalten hat. Auf einmal hat das, in dem Moment, wo die Priester den Fuß in den Fluss gesetzt haben, hat plötzlich das Wasser aufgehört zu fließen. Da war richtig so eine Wassermauer und sie sind durch diesen reißenden Fluss trockenen Fußes durchmarschiert. Und er erzählt von Gilgal und von der großen Pascha-Feier dort und erzählt von Jericho und von Ai und wie sie erlebt haben, dass Gott buchstäblich Mauern zerbrechen kann und starke Heere besiegen kann. Und ich sehe die großen Augen des Jungen und den offenen Mund und er denkt, wow, was haben wir für einen coolen Gott. Du Papa, und was ist das für ein Steinhaufen im Achortal? Ja, bei diesem Steinhaufen wird Papa Kisch nachdenklich und erzählt seinem Sohn die Geschichte von Achan. Und dass sie damals eine ganz wichtige Lektion gelernt haben, nämlich dass es wirklich wichtig ist, Gott ganz nachzufolgen, genau auf das zu hören, was er sagt, ihn wirklich beim Wort zu nehmen bei dem, was er sagt. Und dass wir nur dann mit Gott sicher sein werden, wenn wir ihm wirklich ganz nachfolgen, ja? Ganz an ihn halten. Du Papa, und was ist das für ein Steinhaufen am Berg Ebal? Och, bei der Geschichte, da kommt der Papa Kisch wieder ins Schwärmen. Oh, das war toll. Ebal, das war wie so eine OM-Konferenz oder ein großes Seminar, wo viele Leute zusammenkommen, ja, und Es war eine Zeit des Sieges, eine Zeit des Feierns und eine Zeit mit der tiefen Gemeinschaft mit Gott. Das ganze Volk war da versammelt. Und dann wurde aus großen, unbehauenen Steinen ein riesengroßer Altar für Gott gebaut. Dann wurden die Steine weiß angemalt und das ganze Gesetz Mose wurde mit schönen großen Buchstaben da drauf geschrieben. Und dann wurde auf diesem Altar Dank- und Preisopfer dargebracht. Und wisst ihr was, die Levi Gospel Singers waren da und dann kam diese großartige Zeremonie. In der Mitte standen die Leviten mit der Bundeslade. Und die einen 6 Stämme waren auf der Seite des Tales, die anderen 6 Stämme auf der Seite des Tales und dann haben sie sich aus den Büchern Mose das Gesetz gegenseitig vorgelesen. Ja? Das war ein absolutes cooles Erlebnis. Du Papa, du hast doch gesagt, dass das ganze Land uns gehört. Ja, mein Sohn. Du Papa, du hast doch gesagt, dass wir alle Kanaaniter vertreiben sollen. Ja, mein Sohn. Du Papa, warum sind dann die Gibeoniter immer noch da? Und da muss der Vater ihm jetzt die Geschichte von Gibeon erzählen, unser heutiger Predigttext. Und ich bin mir nicht sicher, wie die Väter in Israel diese Geschichte erzählt haben. Weil ich kann mir echt vorstellen, dass sie sich echt schwer damit getan haben, diese Geschichte jetzt irgendwie ihren Kindern zu erzählen. Es ist nicht so eine schöne Geschichte wie von Gilgal und von Jericho mit großem Sieg und so drum und dran. Es ist auch nicht so eine abgeschlossene Geschichte wie die von Achan. Es ist die Geschichte von Gibeon. Und diese Geschichte beginnt unmittelbar, nachdem das Volk vom Berg Ebal, also von diesem riesengroßen Event, wieder zurück nach Gilgal zog, wo eigentlich ihr Lager war, und ihr Hauptplatz war damals. Und bis dahin hatten eigentlich die Israeliten militärisch gesehen ein leichtes Spiel. Wie die Völker Israels, wie die Völker Kanaans mich hörten, dass der Gott Israels den Jordan aufgestaut hat, damit die Israeliten da einfach durchgehen können, da sind diese ganzen Völker wirklich vor Schreck erstarrt. Die waren wirklich unter einem Schock und haben sich waren wie gelähmt und hatten Todesangst. Aber jetzt ändert sich langsam das Blatt. Und die Völker erwachen aus ihrer Schockstarre heraus und sie bilden ein Militärbündnis. Nun erfuhren alle Könige westlich des Jordans, was geschehen war. Und es waren die Könige der Hethiter, der Amoriter, der Kanaaniter, der Perisiter, der Hiviter und der Jebusiter, die im Bergland, in den westlichen Gebirgsaufschliffen und an der Mittelmeerküste bis hinauf in den Libanon lebten. Und sie alle vereinigten in großer Eile ihre Heere, um gemeinsam gegen Josua und die Israeliten zu kämpfen. Und ich frage mich, wie sich die Israeliten da gefühlt haben, ja, als sie von diesem Militärbündnis erfuhren. Okay, mit Gottes Hilfe hatten sie da Jericho und Ai erobert, aber was sollten sie jetzt tun, wenn wirklich diese geballte militärische Macht von so vielen Völkern jetzt auf offenem Feld ihnen entgegentritt? Ja? Aber bei diesem Bündnis, da waren nicht alle Völker dabei. Es gab ein Volk, das hatte eine noch viel bessere Idee. Eine viel, viel bessere Idee, als sich diesem Militärbündnis anzuschließen. Als die Einwohner Gibeons jedoch hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte, da dachten sie sich eine List aus. Einige gingen als Boten zu Josua, sie beluden ihre Packesel mit verwitterten Satteltaschen und alten, zerschlissenen und geflickten Weinschläuchen. Sie zogen abgetragene, zerlumpte Kleidung und geflickte Sandalen an und nahmen trockenes, altes Brot mit auf die Reise. Und als sie ins israelitische Lager in Gilgal kamen, sagten sie zu Josua und den Männern von Israel: Wir kommen aus einem fernen Land und bitten euch, einen Friedensvertrag mit uns zu schließen. Die Israeliten antworteten den Hivitern: Ja, vielleicht wohnt ihr ja auch ganz in der Nähe. Dann können wir keinen Friedensvertrag mit euch schließen. Sie sagten aber zu Josua, wir wollen uns euch unterwerfen. Und Josua fragte aber, wer seid ihr und woher kommt ihr? Sie antworteten, wir kommen aus einem weit entfernten Land. Wir haben von der Macht des Herrn, eures Gottes, und von seinen Taten in Ägypten gehört. Und wir haben auch gehört, was er mit den beiden Amoriterkönigen östlich des Jordans gemacht hat, mit König Sihon von Heschbon und König Og von Baschan, der in Ashtaroth lebte. Deshalb haben unsere Anführer und unser Volk uns beauftragt, packt Proviant für die Reise und zieht den Israeliten entgegen, sagt ihnen, dass wir uns ihnen unterwerfen wollen und bittet sie, einen Friedensvertrag mit uns zu schließen. Dieses Brot hier war noch warm, als wir es bei unserem Aufbruch einpackten. Seht selbst, wie alt und vertrocknet es jetzt ist. Diese Weinschläuche, die waren neu, als wir sie füllten. Jetzt sind sie alt und zerschlissen. Und unsere Kleidung und Sandalen sind von der sehr langen Reise ganz, ganz abgetragen. Jo, die Gibeoniter waren echt raffiniert. Sie wussten, dass die Israeliten von Gott ganz genaue Anweisungen bekommen haben, alle Völker, die in Kanaan lebten, zu vertreiben. Und es wird sogar in der Zeit Moses, liest man das nach, es wird explizit darauf hingewiesen, dass sie keinen Bund mit den Kanaanitern schließen dürfen, mit den Völkern, die dort leben. Sie dürfen keinen Bund mit ihnen schließen. Aber für die Völker außerhalb Kanaans, da gab es sozusagen eine Ausnahme. In 5. Mose 20 ist das sogar, hier sollen sogar die Israeliten zuerst einen Friedensvertrag mal anbieten, bevor sie irgendwas tun. Ja? Also das wussten sie. Und deshalb tun sie so, wie wenn sie von irrsinnig weit weg hergereist wären. Und bis ins kleinste Detail haben sie das vorbereitet. Ja? Ihren Auftritt durchdacht, sie haben sich verkleidet. Sie erwähnen nur Ereignisse, die östlich des Jordans waren, also die sozusagen in unmittelbarer Nähe noch gar nicht bekannt sein können. Nur solche Dinge erwähnen sie. Und als sie das nachfragen, zeigen ihnen das alte Brot und die alten Weinflaschen. Also wirklich perfekt inszeniert. Das ist die Quizfrage. Was glaubt ihr, wie die Israeliten reagieren? Wie hat Josua reagiert? Genau. Richtig. Geglaubt, genau. Die Israeliten prüften das Brot der Ankömmlinge, aber sie befragten nicht den Herrn. Auf das Essen haben sie geschaut, aber den Herrn haben sie nicht gefragt. Und danach schloss Josua einen Friedensvertrag mit ihnen, in dem er zusicherte, sie am Leben zu lassen. Diesem Abkommen stimmten die Anführer Israels durch einen Schwur zu. Also eine richtig feierliche Zeremonie. Ein richtig schöner Friedensvertrag mit Schwur, allen drum und dran. Und dann, drei Tage, nachdem sie den Vertrag geschlossen hatten, stellte sich heraus, dass diese Leute ganz in der Nähe lebten. Nach 3 Tagen haben sie nämlich die Stadt erreicht. Und sie haben ihnen das Friedensvertragsdokument hergezeigt. Die Israeliten waren nämlich weitergezogen und hatten die betreffenden Städte innerhalb von 3 Tagen erreicht. Die Städte hießen Gibeon, Kephira, Beirut und Kirjat-Jearim. Sie griffen die Städte jedoch nicht an, denn ihre eigenen Anführer hatten es ihnen vor dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen. Und deshalb murrten die Israeliten über ihre Anführer. Kannst du dir vorstellen, wie sich die Israeliten da gefühlt haben? So hereingelegt zu werden, ja, so dreist, so frech. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine ziemliche Wut im Bauch gehabt haben, eine Wut auf die Gibeoniter, dass sie sie so fies ausgetrickst haben und auch eine Wut auf sich selbst, ja, dass man sich hat reinlegen lassen, dass man nicht Gott gefragt hat, dass man auf diesen doch entscheidenden Punkt gerade auf den vergessen hat, obwohl all das, was sie vorher gerade erlebt haben. Aber es war zu spät. Der Bund war geschlossen und er konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Deshalb murrten die Israeliten über ihre Anführer. Doch die Anführer sagten zu ihnen, Wir haben in der Gegenwart des Herrn, des Gottes Israels, einen Eid geschworen. Wir dürfen sie nicht anrühren. Wir müssen sie am Leben lassen, denn wir würden Gott erzürnen, wenn wir unseren Schwur brächen. Vermutlich könnten wir jetzt alle darüber diskutieren, ja, ist dieser Vertrag gültig oder nicht, weil er ist ja aufgrund von falschen Tatsachen irgendwie beschlossen worden und was auch immer. Gibt sicher jede Menge Rechtsdinger wahrscheinlich. Aber der Punkt war, sie hatten den Bund im Namen Gottes geschlossen. Und hier stoßen wir irgendwo auf eine grundlegende Eigenschaft Gottes. Wenn Gott einen Bund schließt oder im Namen Gottes ein Bund mit ihm geschlossen wird, dann gilt dieser Bund. Auch wenn Gott diesen Bund eigentlich gar nicht wollte. Jetzt gilt er. Und jetzt will Gott nicht, dass dieser Bund gebrochen wird. Gott liebt Bünde. Und ich glaube, dass wir hier in diesem Text eine gewisse Warnung haben. Ja? Es gibt irgendwie Fehler im Leben oder falsche Entscheidungen im Leben, die man einfach bereinigen kann. Es gibt Dinge, die kann man einfach bereinigen. Du tust Buße, du kehrst um, verzichtest auf irgendetwas. Vielleicht musst du Dinge tun, die dir einen Moment lang wehtun, aber damit ist die Sache bereinigt und du kannst sozusagen von vorne beginnen. Es gibt solche Dinge. Aber es gibt auch Gibeon-Fehler. Wir machen einen Fehler, wir bereuen ihn, aber die Folgen bleiben. Gott wollte nicht, dass die Israeliten mit den Kanaanitern einen Bund schließen. Aber jetzt, wo sie ihn jetzt doch geschlossen haben, galt der Bund und es gab keinen Weg da zurück. Gott wollte nicht, dass Adam und Eva von der verbotenen Frucht essen, aber sie taten es. Und jetzt mussten sie und wir alle von den Folgen leben. Sie begutachteten die Speise, aber sie fragten Gott nicht. Warum um alles in der Welt haben sie das vergessen? Gibeon steht für falsche Entscheidungen, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Es ist eine Warnung, sich nicht auf seine eigene Weisheit zu verlassen, sondern eigentlich wirklich immer Gott um Rat zu fragen, ihm immer einzubeziehen. Und wie ich das damals in meiner ersten Mal Predigt vorbereitet habe, dachte ich mir, ja, das ist wirklich, ja, das ist die Lektion aus dieser Geschichte, ja. Immer Gott fragen, bevor man Entscheidungen trifft und so weiter. Aber dann dachte ich mir, na gut, jetzt haben sie eine falsche Entscheidung getroffen. Schaue ich doch mal nach, was dann die negativen Auswirkungen dieser Entscheidungen waren. Ja, und habe dann mit der Konkordanz nachgeschaut, wo überall noch die Gibeoniter erwähnt werden und so weiter, wo sie vorkommen. Und war dann irgendwie ein bisschen überrascht. Weil irgendwie, also wenn man sich das anschaut, wo werden die Gibeoniter erwähnt, dann sieht man gleich die nächste Erwähnung ist gleich im nächsten Kapitel, im Josua Kapitel 10. Da geht es nämlich gleich weiter, weil nämlich wie das Militärbündnis da überrissen hat, dass diese Gibeoniter da ausgerissen sind und jetzt einen Friedensvertrag mit den Israeliten da geschlossen haben, ja, also quasi abtrünnig geworden ist, hat das Militärbündnis beschlossen, jetzt eine Strafexpedition gegen die Gibeoniter zu machen. Ja, also das lassen wir uns da nicht, so ausreißen lassen wir uns nicht gefallen. Ja. Und dieses Militärbündnis, diese riesengroße Militärmacht, hat jetzt eine Strafexpedition gegen Gibeon geschickt. Und Gibeon hat daraufhin Boten an Israel geschickt, bitte helft uns jetzt. Wir haben einen Friedensvertrag, bitte helft uns jetzt gegen diese Militärmacht, die wollen uns angreifen, Hilfe. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Israeliten sich dann gedacht haben, das ist jetzt die Gelegenheit. Ja, ja, wir helfen, wir kommen schon. Wir lassen uns ein bisschen Zeit. Irgendwann werden wir kommen. Dann seid ihr aufgerieben, dann ist das Problem beseitigt. Und wir können wieder von vorne anfangen. Aber irgendwie so war es nicht. Also ich versuche mal diese Geschichte, die im Kapitel 10 beschrieben wird, aus der Sicht der Gibeoniter vorzustellen. Ja? Also wir müssen uns vorstellen, die Stadt sozusagen nach wenigen Tagen dann belagert von dem Militärbündnis. Sie haben vorher noch schnell Boten geschickt zu den Israeliten. Und eigentlich wussten sie jetzt nicht, kommen die Israeliten oder kommen sie nicht. Ja? Die Militärmacht ist schon da, belagert die Stadt. Und jetzt müssen sie warten, ja? Werden sie kommen oder werden sie nicht kommen? Und dann eines Morgens der Freudenschrei von der Stadtmauer, sie sind wirklich da. Die Israeliten kommen, sie sind da. Und zwar das ganze Kriegsvolk, alle Israeliten kamen, alle kamen, um den Gibeonitern zu helfen. Und dann passiert etwas wirklich Seltsames. In der Bibel steht, Gott erschreckte die Amoriter, dieses Militärbündnis. In einem Kommentar habe ich gelesen, dass vielleicht Gottes Stimme zu hören war, aber was immer auch passiert ist, auf einmal werden die Amoriter kreidebleich, die ganzen Soldaten des Militärbündnisses werden kreidebleich und laufen, was das Zeug hält, davon und fliehen. Und die Gebündeten stehen auf der Stadtmauer und sehen, Israeliten kommen, die fliehen. Und da geht es noch weiter. Auf einmal kommt Hagel. Riesengroße Hagelkörner kommen vom Himmel und treffen nicht die Israeliten, nicht die Gebündeten, sie treffen nur die Amoriter, die davonlaufen. Ja? Gott kämpft mit, Gott verteidigt die Gebündeten mit. Und ich stelle mir vor, wie sie da auf der Stadtmauer sahen und einfach mit offenen Augen und offenem Mund und sich dachten, wow, mit wem haben wir da jetzt einen Bund geschlossen? Ja? Was ist da los? Und das war dann die Schlacht, wo dann der Josua dann, weil es dann schon Abend geworden ist, also nämlich nicht ganz fertig war mit dem Töten, haben sie dann, hat der Josua da die Hände aufgehoben, ja, und dann hat dann, da war, es war offensichtlich Vollmond, weil er hat, da war der Mond und da war die Sonne, und solange er die Hände aufhielt, blieben die beiden an der gleichen Stelle, bis die Schlacht zu Ende war und dieses Militärbündnis aufgerieben war. Und das haben die Gibeoniter von ihrer Stadtmauer aus beobachten können. Und wie ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, und wo sind jetzt da die negativen Folgen? Gott kämpft für die Gibeoniter? Wie passt das irgendwie zusammen damit, dass sie keinen Bund hatten schließen sollen? Die nächste Erwähnung ist dann später, zur Zeit, als David König war. Da gab es 3 Jahre lang eine Hungersnot. Und nach 3 Jahren, manchmal dauert es etwas länger, nach 3 Jahren fragte David Gott, warum denn eigentlich eine Hungersnot ist. Und Gott sagte, weil Saul so viele Gibeoniter umgebracht hat. Saul wollte offensichtlich die Folgen dieser schlechten Entscheidung irgendwie loswerden, keine Ahnung. Aber deswegen hat dann Gott das Volk Israel mit einer Hungersnot bestraft, 3 Jahre lang, um darauf aufmerksam zu machen. Und ich dachte mir, das stimmt doch, das passt doch nicht zusammen, oder? Irgendwas stimmt da nicht. Warum schaut Gott so auf die Gibeoniter? Und wann kommen denn endlich diese negativen Folgen? Und dann die nächste Stelle ist dann bei Salomo. Gibeon, das war der Ort, wo Salomo diesen berühmten Traum hatte, wo Gott ihn gefragt hat, was er sich wünscht. Das war auch in Gibeon. Und bei der Stelle erfahren wir auch, dass Gibeon die wichtigste heilige Stelle des Landes war. Weil dort stand nämlich die Stiftshütte. Die Stiftshütte stand in Gibeon. Man konnte fast sagen, Gott wohnte in Gibeon. Gott verteidigt die Gibeoniter. Gott stellt sicher, dass da irgendwie die Gibeoniter am Leben bleiben. Gott wohnt bei den Gibeonitern. Und die letzte Stelle, die ich gefunden habe, ist, nachdem die Juden aus dem babylonischen Exil zurückkamen, lesen wir, dass die Gibeoniter beim Wiederaufbau von Jerusalem mithalfen. Das war der Meliatia und seine Freunde. In der langen, langen, langen Liste kommt er vor. Er war der Gibeoniter, der mitgeholfen hat. Und irgendwie, nachdem ich das alles irgendwie gelesen habe, also ich sehe keinen Fluch, ich sehe keine negativen Dinge, ja. Ich sehe vielmehr irgendwie Segen oder eher sowas, ja, Positives, ja. Also habe ich mir das Josua Kapitel 9 noch einmal genauer angeschaut. Also Israel hat definitiv einen Fehler gemacht. Es war definitiv falsch, diese Entscheidung zu treffen. Sie haben definitiv vergessen, Gott um Rat zu fragen. Und okay, Gott wollte diesen Bund nicht. Und das steht auch sogar auch da. Und die Gibeoniter wurden auch verflucht, und das steht nämlich auch dort. Aber dann, war da im Josua 9, ab Kapitel 18, ab Vers 18. Genau. Wo der Anführer antwortet und sagt, ja, wir haben einen Bund geschlossen im Namen des Herrn und deswegen dürfen wir es nicht anrühren. Und dann geht es aber weiter. Lasst sie leben, aber sie sollen Holz für uns hacken und für das ganze Volk Wasser tragen. Und sie taten, was die Anführer ihnen vorgeschlagen hatten. Josua rief die führenden Gibeoniter zu sich und fragte sie, warum habt ihr uns belogen? Warum habt ihr gesagt, ihr würdet in einem fremden Land wohnen, wenn ihr doch ganz in unserer Nähe lebt? Ihr sollt verflucht sein. Von jetzt an werdet ihr für alle Zeiten als Sklaven für das Haus meines Gottes Holz hacken und Wasser tragen. Sie entgegneten, wir taten es, weil wir erfuhren, dass der Herr, dein Gott, seinem Diener Mose befohlen hat, euch das ganze Land zu geben und alle Völker, die darin leben, zu vernichten. Wir fürchteten um unser Leben. Darum haben wir es getan. Und jetzt sind wir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Verfahre mit uns, wie du es für gut und richtig hältst. So verschonte Josua sie und erlaubte den Israeliten nicht, die Gibeoniter zu töten. Doch damals machte er die Gibeoniter zu Holzhackern und Wasserträgern für das Volk und für den Altar des Herrn, welchen Ort der Herr auch immer dazu erwählen würde. Und dies gilt noch bis heute. Und irgendwie sehe ich, ja, sie haben eine falsche Entscheidung getroffen. Ja, sie haben viele, viele Dinge nicht gemacht. Aber wie sie dann den Fehler erkannt haben, da haben sie eigentlich genau das Richtige gemacht. Viele von uns, wir haben die Gibeons in unserem Leben. Wir haben Entscheidungen getroffen und im Nachhinein entdeckt, dass das vielleicht der größte Fehler unseres Lebens war. Und das Tragische ist, dass viele hier dann stehen bleiben. Sie sehen ihr Versagen und sie sehen die Folgen. Sie sehen den Fluch, der auf ihnen lastet, und sie geben auf. Aber hier haben wir eine Geschichte, bei der irgendwie aus Fluch dann irgendwie doch Segen wurde. Und vielleicht können wir hier von den Israeliten, und dann gibt es eine wichtige Lektion für unser eigenes Leben lernen, für unsere eigenen Gibeons. Gott wollte nicht, dass sie den Bund schließen. Er wollte aus einem ganz bestimmten Grund es nicht. Er wollte nicht, dass die Israeliten von den Kanaanitern verführt werden und deren Götter und die heidischen Gebräuche übernehmen. Das war der Grund, warum es dieses Verbot gab. Und jetzt, wo sie versehentlich diesen Bund geschlossen hatten, ging es darum, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Okay, also sie durften die Gebiete nicht umbringen. Der Weg war verschlossen. Aber was sonst konnten sie tun? Wie konnten sie trotzdem verhindern, dass die Gibeoniter einen negativen Einfluss auf die Israeliten haben? Und schließlich fanden sie einen Weg. Und die Gibeoniter mussten im Heiligtum dienen. Sie mussten in der Gegenwart des lebendigen Gottes dienen. Die Gegenwart des lebendigen Gottes, das war der sicherste Ort. Hier war der sicherste Ort für alle Beteiligten. Und hier passiert ja das Unvorstellbare. Die Gebeter, die fügen sich. Sie sind bereit, dem lebendigen Gott zu dienen. Und wir erleben, was passiert, wenn Menschen in der Gegenwart Gottes leben und arbeiten und sich an seinen Bund halten. Gott selbst kämpft für sie. Und als die Juden längst im babylonischen Exil waren, sind die Gebeter immer noch in ihrem Zuhause. Und als es darum ging, Jerusalem wieder aufzubauen, sind sie auch da und helfen mit. Und so gesehen sehe ich in diesem Text so eine Warnung und eine Hoffnung. Die Warnung, verlass dich nicht auf deine eigene Weisheit, sondern frag immer Gott um Rat. Nimm ihn immer mit ins Boot. Es ist nie verkehrt. Unser Feind ist ein brüllender Löwe und eine listige Schlange. Und unsere einzige Chance in diesem Kampf ist eigentlich unsere enge Beziehung zu Gott. Das ist eigentlich unser einziger Sicherheitsschutz. Aber lass nicht doch nicht zu, dass falsche Entscheidungen dich von Gott wegbringen. Suche einen Weg und entdecke, was passiert, wenn Menschen sich an den Bund mit Gott halten und wenn man dies alle Dinge in Gottes Gegenwart bringt, in die Gegenwart des lebendigen Gottes bringt. Jetzt sag schon, Papa, warum sind die Gibeoniter immer noch da? Ach, weißt du, als wir damals in Kanaan einmarschiert sind, da war den Gibeonitern ziemlich bald klar, dass sie gegen unseren Gott eigentlich keine Chance hatten. Deshalb haben sie sich auch nicht der Militärbündnis angeschlossen. Sie haben von Rahab gehört und wie sie sich uns angeschlossen hat, aber so weit wollten sie nicht gehen. Sie wollten probieren, ob es nicht auch einen Weg dazwischen gibt, wo sie ihre Unabhängigkeit vielleicht behalten konnten. Also versuchten sie es mit einer List und wir sind drauf reingefallen. Blöd. Und wir mussten sie am Leben lassen. Ach Papa, das wollte Gott doch nicht. Ja, stimmt. Wir hatten Gott nicht um Rat gefragt und dann war es zu spät. Aber weißt du was? Wir haben schließlich eine ganz tolle Lösung gefunden, einen Kompromiss. Und bei dem wir den Bund mit ihnen und den Bund mit Gott einhalten können. Wir haben sie zu Sklaven für das Heiligtum unseres Gottes gemacht. Sie mussten einfach unserem Gott dienen. Und weißt du was? Es scheint zu funktionieren. Irgendwie haben wir da Glück gehabt. Darf ich dir einen Rat geben, mein Sohn? Lerne aus unseren Fehlern und verlass dich nie auf deine Weise, sondern frage vor jeder Entscheidung Gott um Rat. Aber wenn dir so ein Fehler wie uns damals passiert, dann gib die Hoffnung nicht auf. Such einen Weg und bring alles in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Das ist der sicherste Platz. Wir haben einen wunderbaren Gott, der aus Fluch Segen machen kann und der auch aus unseren falschen Entscheidungen etwas Gutes machen kann.